Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Okay, und damit möchte ich eigentlich auch schon dann übergehen in die Predigt, die eigentlich gestartet hat vor 2 Wochen. Wir sind ja mitten in einer Serie mit dem Titel Tun, was der Teufel hasst. Und vor 2 Wochen habe ich gesprochen über Beichte. Ja, sind alle zusammengezuckt bei dem Wort. Und auch jetzt zucken einige. Ein sehr, sehr unpopuläres Wort, aber Beichte steht letztendlich für Sünden bekennen und Vergebung empfangen. Und das ist etwas, das gut ist. Das ist etwas, das der Teufel hasst. Ja? Klingt es nicht gut? Kratzt der Bart? Der Bart kratzt. Okay, danke. Und darum war eigentlich so unser Fazit dann vor 2 Wochen, Beichte ist eigentlich viel besser als der Ruf, den die Beichte hat. Ja, also der Ruf ist eher schlecht und hin und her. Aber eigentlich ist es ein großes Geschenk, eine Chance, dass Wiederherstellung geschieht von Beziehung zu Gott, Wiederherstellung zu Menschen, wenn Sachen bekannt werden, aufgeräumt werden. Und wir haben auch entdeckt in Jakobus, dass es sogar die Chance ist für tiefgreifende seelische und körperliche Heilung, wenn wir einander die Sünden bekennen. Also ich habe da diesen Vers Jakobus 5,16 gehabt, bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Also zu bekennen, was man falsch gemacht hat, vor Gott und Menschen, das hat große Kraft. Und dann haben wir auch diesen Aspekt gesehen, hey, Gott liebt von ganzem Herzen, uns Vergebung zu schenken. Also Gott möchte dir vergeben, er liebt dich, ja. Und da habe ich dann auch diesen Vers, der ist bei dem Thema einfach so einer von die wichtigsten Kernverse, den man sich nur merken kann, 1. Johannes 1,9. Und da steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das sind gute Nachrichten. Ja? Gibt es jemanden, der sagt, ja, das sind gute Nachrichten? Denkt mal ein bisschen Interaktion. Danke. Bin nicht der Einzige, der denkt, das ist gute Nachricht. Ja? Super. Also darum war so unser Fazit vom ersten Teil. Die Beichte ist viel besser als ihr Ruf. Das halten wir mal so fest. Wenn du diesen ersten Teil verpasst hast, dann lade ich dich ein, das nachzuholen. Du kannst auf unserer YouTube-Mediathek schauen. Und ich möchte auch eine Lanze brechen für etwas, was eigentlich immer so unterm Radar ist eigentlich bei uns. Wir haben nämlich auch einen Podcast. Genau, da gibt es den großen Podcast-Fan, die Annette, die kann euch alles darüber erzählen. Die ist Podcast-abhängig fast schon. Und sie kann euch erklären, was ein Podcast ist und wie du an Podcast rankommst. Übrigens, auf unserem Infozettel ist auch sogar der Link zu unserem Podcast oder in unserer Mediathek. Also es gibt verschiedene Wege auf unserer Homepage, auch Mediathek, findest du mehr darüber, Hinweise. Also ein Podcast ist einfach, wo man es sich anhören kann. Ja? So kurz zusammengefasst. Und das ist natürlich praktisch, wenn man zum Beispiel kocht oder so, dann kann man sich das auch machen. Oder beim Sporteln oder so. Ja? Also richtig praktische Sache. Oder im Auto. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, Beichte Teil 2, worum geht es dann heute, wenn eh schon alles Gute gesagt worden ist zum Thema Beichte. Ich habe versprochen, dass es heute mehr um diesen praktischen Aspekt geht. Was läuft so quasi intern ab? Oder was sollte intern ablaufen, damit Beichte etwas ist, was in unserem Leben etwas Gutes bewirkt. Das sind so quasi, ich habe es genannt, Zutaten, wichtige Zutaten für eine wohltuende und eine wichtige, wirkungsvolle Beichte. Es ist so ähnlich wie beim Backen vielleicht, also ich bin kein großer Bäcker, aber ich weiß auf jeden Fall, wenn man einen Kuchen backt, es gibt ein paar so Grundzutaten. Ja? Also zum Beispiel, gar nicht gut ist, wenn man das Mehl vergisst, glaube ich. Ja? Oder was auch ziemlich schlecht ist, wenn man Zucker vergisst, weil dann ist es zwar irgendwie schon aus wie ein Kuchen, aber es schmeckt nicht. Also so viel weiß ich über das Backen. Und so ähnlich denke ich auch, dass es ist mit Beichten, mit Sünden bekennen, da müssen gewisse Komponenten drin sein, gewisse Sachen drin sein, damit das auch irgendwo eine runde Sache am Schluss wird und nicht einfach nur so dahingesagt ist. Ja? Also eine Beichte ist irgendwo mehr als so ein 5-Minuten-Ding oder ein 1-Minuten-Ding. Kann natürlich, bitte nicht falsch verstehen, voll von Herzen eine Beichte innerhalb von, ja, ich denke immer an diesen am Kreuz, neben Jesus. Er sagt, was hat er gesagt eigentlich? Jesus hat ihm vergeben. Und er hat quasi dann anerkannt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, obwohl er es vorher nicht geglaubt hat. Und Jesus sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das war ziemlich eine schnelle Geschichte. Ja. Aber gleichzeitig ist es auch eben so, dass es auch ein Prozess ist, Beichte, Sündenbekenntnis. Und das möchte ich mit euch einfach durchschauen. Das sind vier Zutaten, die der Mario da schon an die Wand geworfen hat für euch. Und zwar Prüfung, Trauer, Umkehr, Annahme. Also das sind die vier Dinge, die wir uns genauer anschauen wollen. Und ich hoffe, ihr seid da aufnahmefähig. Und ich glaube, dass da einiges zum Holen ist. Ich habe zum Beispiel kommende Woche ein paar Tage, wo ich mich zurückziehe. Und da möchte ich auch diese Dinge selber bewegen und praktizieren. Also das Erste, was wir uns anschauen werden, ist Prüfung. Also Sünden bekennen und empfangen, das braucht immer wieder, dass wir auf unser Herz mal genauer hinschauen. Wenn die Bibel von Herz spricht, dann meint sie Kommandozentrale. Ja, also das U-Boot oder Raumschiff Enterprise oder so, das ist Herz. Da, wo die Entscheidungen wirklich getroffen werden, das ist, wovon die Bibel spricht, wenn es ums Herz geht. Also Herz ist nicht nur Emotion, sondern ist auch da, wo eigentlich die Entscheidungen getroffen werden. Muss uns bewusst sein. Und wir müssen dieses Herz immer wieder prüfen, weil wir haben die Tendenz, dass wir, wie wir schon im ersten Teil gehört haben, dass wir uns verstecken, ja, dass wir Sünde verstecken, dass wir Sünde verleugnen. Oder wo wir auch sehr gut sind, ist nämlich der da. Die anderen. Ja, die anderen sind schuld. Wenn der andere nicht so deppert oder die nicht so deppert gewesen wäre, dann hätte ich das ja gar nicht gemacht. Ja. Würde ich nie machen, aber ich denke mal schon manchmal. Ja. Wenn nicht das damals. Ja. Oder ja, überhaupt, ja, jetzt der Putin, ja, er ist schuld. Ja. Der ist ja der Böse. Oder wenn es noch weiter geht, kannst du sagen, ja, letztendlich ist ja Gott an allem schuld, weil er lässt ja das alles zu. Versteht's? Also wir haben so ganz stark diese Tendenz, dass wir es woanders hinschieben, die Schuld, aber letztendlich geht es darum, dass wir bei uns bleiben, dass wir unsere Herzen erforschen. Psalm 139, ab Vers 23, da steht was ganz, ganz Wichtiges. Und zwar, da schreibt dieser Psalmist, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und dann Vers 24, sieh, ob ein gottloser Weg mich verführt und leite mich auf dem ewigen Weg. Diese Verse kommen vom großen König David und er wird bezeichnet in der Bibel als Mann nach dem Herzen Gottes. Er war ein großer König, aber, und das ist das Interessante, er war auch ein großer Sünder. Und dieses Kunststück, wie ist es gelungen, dass jemand ein großer König sein kann und auch ein großer Sünder, das ist möglich gewesen, weil er verstanden hat, ich kann meine Sünde nicht vor Gott verstecken. Ich kann sie nicht wen anderen in die Schuhe schieben. Ich muss mich letztendlich zu diesen Sünden bekennen. Ich muss sie ausfindig machen in meinem Leben, muss sie Gott hinbringen und dann kann er mich heilen. Dann kann er meine Beziehungen heilen zu ihm und auch die Beziehungen zu anderen Menschen. Wenn ich das nicht tue, wird alles kaputt. Das hat er gecheckt. Er hat zwar immer wieder richtig Mist gebaut, aber das hat er verstanden gehabt, dass er dieses Bekenntnis, dass es so wichtig ist. Und darum betet er das. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ein gottloser Weg mich verführt und leite mich auf dem ewigen Weg. Und interessant ist hier Vers 24. Hier in dieser Bibelübersetzung steht, sieh, ob ein gottloser Weg mich verführt. Und wörtlicher wäre hier nämlich Folgendes, und zwar, ihr habt auch eine Folie. Sieh doch, ob ich auf dem Weg der Götzen bin. Und das ist super interessant, wenn man da ein bisschen genauer hinschaut. Weil bei der Prüfung unseres Herzens ist oft die Schwierigkeit, dass wir an der Oberfläche bleiben. Ja, so nach dem Motto, ich habe keinen Umbruch, ich habe nicht die Ehe gebrochen und ich habe nichts daraus gestohlen. Super! Ja, also und das war's. Check! Herzensprüfung abgeschlossen. Ja. Aber was steht da? Sieh doch, ob ich auf dem Weg der Götzen bin. Götzen sind tückisch. Sie verstecken sich nämlich in der Regel hinter guten Dingen. Und wir checken nicht, dass wir eigentlich am Götzen hinterherlaufen und weil wir diesen Götzen so wollen, ja, das sind ganz verschiedene Dinge, wir werden gleich darauf eingehen, mache ich alle möglichen anderen Dinge, die nicht okay sind. Und vielleicht fällt mir bei den Nicht-Okay-Dingen noch gewisse Sachen auf, aber eigentlich bin ich die ganze Zeit hinter etwas her und auf einem Abweg, den ich aufdecken sollte eigentlich, der unter der Oberfläche sitzt, der mich richtig antreibt. Weil diese offensichtlichen Sünden, ja, für die du letztendlich dann auch teilweise verhaftet wirst oder ins Gefängnis geschmissen wirst, die sind relativ, wenn es mal hinten klickt, ja, dann weißt du, irgendwas habe ich falsch gemacht. Aber spätestens dann checkst du das. Ja. Aber diese Sachen, die so unter der Oberfläche sind, da muss man hinschauen. Ich möchte euch was vorlesen aus einem Buch, das wirklich interessant ist, und zwar von Timothy Keller. Das heißt, es ist nicht alles Gott, was glänzt. Ja. Also abgeleitet von Gold. Also es ist nicht alles Gott, was glänzt. Und er schreibt da ganz praktisch über diese Götzen aufspüren sozusagen. Und das möchte ich mit euch teilen. Viele sind sich bewusst, dass Geld zum Götzen werden kann, oder? Ja, ist uns klar. Die meisten Menschen können sich auch vorstellen, dass Sex die Gefahr mit sich bringt, dass es zum Götzen wird. Aber die 10 Gebote gehen viel weiter, weil im ersten Gebot steht ja, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Also du sollst keine Götzen haben. Das ist gleich das Erste, was Gott uns einfach mitgibt. Alles, was auf der Erde und im Himmel da ist, alles kann an die Stelle Gottes treten und seinem falschen Gott werden. Unlängst hörte ich von einem amerikanischen Offizier, der so hohen Wert auf körperliche Ertüchtigung und den militärischen Gehorsam seiner Truppe legte, dass die Moral der Soldaten darunter zerbrach. Im Zuge dessen kam es während eines Gefechts zu einer Störung der Kommunikation, die am Ende für einige Soldaten den Tod bedeutete. In einem anderen Fall hatte eine junge Frau in ihrer Jugend große Armut durchlitten. Als junge Erwachsene achtete sie daher so verbissen auf materielle Absicherung, dass sie sich mehrfach gegen Beziehungen mit jungen Männern entschied, die ihr nicht ausreichend finanzielle Sicherheit bieten konnten, bis sie schließlich einen reichen Mann heiratete, den sie nicht wirklich liebte. Die Ehe scheiterte bald und sie fand sich in genau den wirtschaftlichen Nöten wieder, die sie so sehr gefürchtet hatte. Einige, wieder ein neues Beispiel, einige besonders begabte Baseballspieler, die sich mit ihrem Erfolg nicht zufrieden geben wollten, sondern ein Maximum an Ruhm und Erfolg anstrebten, greifen zu verbotenen Substanzen. Das führt dazu, dass sie ihre Gesundheit ruinieren, den zweifelhaften Ruhm erlangen, Dopingsünder geworden zu sein und schließlich wahrscheinlich ein viel schlechteres Ansehen haben, als wenn sie sich mit ihrem durchschnittlichen Erfolg zufrieden gegeben hätten. In diesen Beispielen verkehrt sich das, worauf diese Menschen alle ihre Hoffnung gesetzt haben, ins Gegenteil. Keiner von ihnen verfolgt ein schlechtes Ziel, aber aus etwas Gutem wird das einzig Gute, das über alle anderen Regeln und Ansprüche erhaben ist. Doch falsche Götzen führen immer in die Enttäuschung, oft auch in die Zerstörung. Ist es verkehrt, wenn man Soldaten Disziplin beibringt, auf finanzielle Sicherheit achtet oder ein guter Sportler sein will? Natürlich nicht. Wir denken, Götzen müssten etwas Schlechtes sein, so finster und abschreckend wie die heidischen Gottheiten, denen wir niemals huldigen würden. Doch das stimmt nur in den seltensten Fällen. Je reiner das Ziel ist, das wir verfolgen, desto größer ist die Gefahr, dass es Götzenstatus erlangt. Nur die wirklich guten Dinge können uns vorgaukeln, sie wären der Garant für die Befriedigung unserer Bedürfnisse und die Erfüllung unserer Hoffnungen. Alles kann zu einem falschen Gott werden, vor allem aber die allerbesten Ziele im Leben. Was ist denn Götze? Alles, was uns wichtiger ist als Gott, was unsere Gedanken und Gefühle mehr gefangen nimmt als er und von dem wir uns das versprechen, was nur Gott uns geben kann. Das ist ein Götze. Schlau, oder? Krass, das geht ein bisschen unter die Oberfläche hinein und darum ist eigentlich das, was uns hinführt zum Aufdecken dieser Götzen, ist, dass wir uns die Frage stellen, was ist eigentlich meine tiefste Sehnsucht? Was will ich wirklich? Was ist meine tiefste Sehnsucht? Und ein Weg, das auch wieder so ein bisschen zu spüren, ist, wenn wir schauen, wo unsere Emotion hingeht, was uns wütend und ärgerlich macht auch. Also ich habe vor einiger Zeit mal so mich auch geprüft und gefragt und bin draufgekommen, ein Götze in meinem Leben ist zum Beispiel Ruhe und Ordnung. Das ist mir erst so richtig in den letzten Jahren bewusst geworden. Ich bin so perfektionistischer Typ. Perfektionisten wollen gern eine perfekte Welt. gute Chancen. Es ist voll die arge Sache, wenn du perfektionistisch drauf bist, weil das ist der perfekte Weg, unglücklich zu werden. Weil nie alles passt. Nie. Es gibt immer irgendwas, was nicht passt auf dieser Welt. Und ich merke eben, dass das ein Streben ist von mir und da, daher dieses Drängen nach Ruhe und Ordnung und ja, Ruhe und Ordnung, wenn man Kinder hat, voll super. Ja, nicht so einfach zu erreichen. Und da muss ich dann eben aufpassen, weil grundsätzlich das zu wollen, ist noch nicht verkehrt. Ist ein schönes Ziel, ja, eigentlich. Ja. Dinge verbessern, besser machen und so weiter. Aber gleichzeitig ist bei mir dieser Schritt hin zum falschen Verhalten, falschen Denken, ganz ein kleiner. Der Schritt hin zur Sünde, der Schritt hin, ärgerlich zu werden, Menschen falsch zu behandeln, weil sie Unordnung verursachen, ja, in meiner Fantasiewelt. Das ist immer nur einen Schritt entfernt. Und darum müssen wir vorsichtig sein und unser Herz prüfen. Was möchte ich eigentlich? Wonach strebe ich? Und das sind oft ja gar nicht so schlechte Sachen. Und weil wir alle zum Beispiel wollen Anerkennung. Wir alle wollen Anerkennung. Aber wie erreichen wir das? Wir alle wollen Ansehen. Annahme. Vielleicht ist es bei dir Erfolg. Es ist grundsätzlich nicht verkehrt, erfolgreich sein zu wollen. Nur mit welchen Mitteln wollen wir es? Beziehungen. Wir wollen gesunde Beziehungen. Es ist in uns hineingelegt. Aber mit welchen Mitteln kämpfst du? Mit welchen Mitteln arbeitest du? Wohlstand. Versorgt zu sein. Ja, ist grundsätzlich nicht schlecht, aber wie? Ja. Respekt. So viele gute Dinge eigentlich, die uns aber in Richtungen führen können, die wir eigentlich nicht gehen wollen. Drum Psalm 139. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ein gottloser Weg mich verführt und leite mich auf dem ewigen Weg. Also diese Verse, die haben wirklich Tiefe. Und die braucht man, also ehrliche Herzensprüfung, um das ans Licht zu bringen, was nicht offensichtlich sündig ist, weil das Offensichtliche, das wissen wir eigentlich eh. Das ist das Erste. Wir schauen weiter zu der zweiten Zutat, die sehr wichtig ist. Und das ist die Zutat Trauer. Es tut mir leid, das ist ein bisschen ein starker Tobak. Also ich hoffe, dass wir am Ende trotzdem noch irgendwie Hoffnung und Freude haben. Es wird besser, ja, aber da müssen wir jetzt nochmal durch. Trauer, was bedeutet das? Also ich erlebe manchmal, dass Leute zu mir kommen und sie berichten mir von Dingen, die sie falsch gemacht haben, die teilweise echt große Auswirkungen auch haben, aber es ist eigenartig, wie sie sagen, weil sie sagen es mir mit einem Grinsen im Gesicht. So quasi nach dem Motto, wenn ich die Chance dafür hätte, also es war quasi falsch, ja, was ich gemacht habe, aber wenn ich nochmal die Chance hätte, ich würde es, glaube ich, nochmal machen, weil es lässig war. Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Da fehlt eben dieser Aspekt, dass das war richtig schlecht und das hat Auswirkungen. Und das ist zerstörerisch. Ja. Letztendlich ist es vergleichbar mit Kindern, denen man sagt, ja, also ein Kind, du schickst das Kind zum Nachbarn und sagst, du entschuldigst dich jetzt dafür, dass du dem Nachbarn den Stinkefinger gezeigt hast. Und das Kind geht halt dann rüber, so quasi nach dem Motto, ja, ich muss halt mich entschuldigen, aber eigentlich wollen du es nicht. Es hat nicht begriffen, dass das schlecht ist für das Verhältnis, dass es nicht nur falsch ist, sondern es einfach auch schlecht ist, dass es Auswirkungen hat, wenn man solche Dinge macht. Schauen wir nochmal hin zu diesem König David. Er war eben ein Übeltäter, so wie wir letztendlich alle Übeltäter sind. Aber er hat eben das Herz am rechten Fleck gehabt. Und so sagt er im Psalm 38, Vers 19 folgendes. Ich bekenne meine Schuld. Ich bin bekümmert wegen meiner Verfehlung. Es hat ihn nicht kalt gelassen. Uns darf Sünde einfach nicht kalt lassen. Und sagen, ey, wurscht, ja, entschuldige mich heute, ja. Aber es ist mir eigentlich wurscht. Es muss schon ankommen, dass wir merken, das zerstört so viel. Es zerstört so viel, wenn ich dem nachgehe, meine eigene heile Ordnungs-Perfekt-Welt aufbauen zu wollen und andere Leute dabei links und rechts liegen lassen. das ist nicht gut. Es muss mir klar sein, dass letztendlich meine Sünde, wir werden dann im Anschluss das Abendmahl feiern, meine Sünde hat Jesus ans Kreuz gebracht. So ernst ist es. Meine Sünde, deine Sünde ist so ernst, dass Jesus dafür gestorben ist. Es hat ihm das Leben gekostet. Er ist nicht wegen seiner Sünden gestorben, sondern wegen deine und wegen meine. So ernst ist es. Und wenn wir die Ernsthaftigkeit verstehen, dann ist, glaube ich, der Schritt, auch darüber zu trauern und nicht darüber zu lächeln, gar nicht so schwer. Und es soll uns letztendlich nicht zerdrücken, weil Trauer und Betroffenheit hilft uns ja auch, ist letztendlich auch eine Energie, die uns hilft, den nächsten Schritt zu gehen. Und das möchte ich gleich machen. Und zwar, wir haben dann eben jetzt gesehen, wir haben Prüfung, Trauer und Umkehr. Weil diese Trauer, werden wir gleich sehen jetzt in einem Vers, diese Trauer, wenn sie von Gott gewirkt ist, die bewegt uns hin zur Umkehr. Da möchte ich ein bisschen ausholen, und zwar der Apostel Paulus, der schreibt in einem seiner Briefe, beziehungsweise er musste an eine Gemeinde, das waren die Korinther, er musste an die Ermahnung schreiben und sagen, hey Leute, bei euch, da rennen einige Sachen verkehrt, ja, und eine Sache ist besonders krass, da läuft echt was ganz Sündiges ab und ihr müsst da umkehren, umdenken, im Grunde auch trauern drüber und das verändern. Und sie haben das dann bekommen, dieses Schreiben von ihm, haben das verstanden, ja tatsächlich, da sind wir falsch, haben was dagegen getan, und dann schreibt er später nochmal und nimmt Bezug auf dieses Ereignis. Und dann schreibt er Folgendes im 2. Korintherbrief im Kapitel 7. Doch wenn ich euch auch durch den Brief traurig gemacht habe, reut es mich nicht. Und wenn es mich reute, so freue ich mich jetzt darüber, dass ihr betrübt worden seid zur Umkehr. Das ist das Wichtige. Betrübt worden zur Umkehr. Denn ihr seid betrübt worden nach Gottes Willen. Denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Rettung eine Umkehr, die niemand reut. Die Traurigkeit der Welt aber wirkt den Tod. Also das ist, wo eigentlich der Asphalt den Boden trifft. Also Beichte hat nicht nur zum Ziel, dass wir immer wieder die gleichen Dinge tun und dann halt entschuldigen gängen sozusagen, sondern sie sollte zu einer Veränderung in unserem Verhalten führen, weil wir verstanden haben, das ist schlecht. Ich möchte das nicht mehr. Ich möchte mit dem brechen. Und das ist letztendlich auch, wo Gott auch uns zur Seite kommt, wo wir Gott auch bitten dürfen, hilf mir, damit zu brechen. Ja? Gerade erst heute am Psalm entdeckt, ist auch wieder von David. Ja? Er sagt, Psalm 143, lehre mich zu tun, was dir gefällt, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich auf ebenes Land. Also er bittet Gott und lädt ihn ein auf dieser Umkehr. Hilf mir, das anders zu machen in Zukunft. Lehre mich deine Wege. Ich möchte sie gehen. Also diese Trauer ist wichtig, um hinzukommen zu dem Punkt, dass man sagt, ich will es nicht mehr. Ja, das ist wichtig, dass man sagt, ich will es nicht mehr. Ich will es nicht mehr, so wie ich früher gelebt habe. Weil es macht mein Leben letztlich kaputt. Es macht andere Leben kaputt. Ich möchte diesen Weg nicht mehr gehen. Das ist letztendlich Umkehr. Manche Bibeln schreiben Buße, und das ist genau dieses Wort. Buße, das heißt Umkehr, das heißt ein Umdenken, eine neue Gesinnung, eine neue Lebensführung, eine 180-Grad-Wende. Das ist das, wofür dieses Buße steht. Also Beichte soll nicht nur das Gewissen erleichtern, sondern sie soll auch zu einer Veränderung unseres Verhaltens führen. Und das, wie wir unseren Lifestyle letztendlich, den wir führen. Um das noch ein bisschen zu vertiefen, möchte ich noch etwas mit hineinwerfen in den Topf. Und zwar schauen wir wieder zum Apostel Paulus. Er erklärt im Römerbrief zwei ganz wichtige Sachen. Das eine ist auch ganz stark auf den Bezug des Abendmahls jetzt, das wir dann feiern werden. In Kapitel 3 und im Kapitel 6 erklärt er zwei wichtige Dinge. Das erste, glaube ich, ist uns noch ziemlich klar. Und zwar das erste ist eben, Jesus hat für unsere Sünde bezahlt. Römer 3, Vers 23, da steht, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Also wir haben alle Verfehlungen. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat Und jetzt Vers 25. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Und ich glaube, das verstehen wir, das checken wir, da sagen wir, super Sache, wirklich toll, danke Jesus, das feiern wir jetzt auch im Anschluss im Abendmahl. Aber es ist nur ein Teil. Wir müssen verstehen, wenn wir über Umkehr sprechen, da ist noch mehr. Und das ist das, was der Apostel dann im Kapitel 6 noch beleuchtet. Er sagt Folgendes. Du bist quasi auch mit Christus gestorben. Er beschreibt es so. Oder wisst ihr nicht, ab Vers 3, dass alle von uns, die auf Jesus Christus getauft wurden, in seinen Tod eingetaucht worden sind. Oha, Beerdigung ist es. Übrigens, wir haben schon einen Termin für einen Taufgottesdienst. Wir wollen Ende Juni, letzten Sonntag im Juni, wollen wir Taufe. Also wenn du diesen Schritt gehen willst, komm auf uns zu. Und dann geht es weiter in Vers 6. Wir sollen also begreifen, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir der Sünde nicht mehr wie Sklaven dienen. Das heißt, Jesus ist gestorben für unsere Sünden, aber wir, wenn du Jesus nachfolgst, dann du bist mit ihm gestorben. Und die Taufe ist das Symbol, dass du mit ihm begraben bist und zu einem neuen Leben auferstanden bist. Am Leben, wo man sagt, ich möchte es nicht mehr so leben wie vorher, weil ich erkannt habe, das ist nicht gut. Und dann beschreibt er noch ein bisschen weiter, dieses neue Leben. Überlegt doch einmal, ab Vers 16, wenn ihr euch jemand unterstellt und als Sklaven zum Gehorsam verpflichtet, dann seid ihr damit seine Sklaven. Entweder seid ihr Sklaven der Sünde, dann wird euch das zum Tod führen. Oder ihr gehorcht Gott und werdet zur Gerechtigkeit geführt. Und jetzt die Freude, aber Gott sei Dank, ihr als frühere Sklaven der Sünder gehorcht jetzt von Herzen der Lehre, von der ihr inzwischen geprägt worden seid. Also das ist so an diesen Punkt kommen, ich möchte gar nicht mehr, ich möchte einen neuen Weg gehen. Ich will das nicht mehr. Gott, bitte hilf mir. Ich glaube, das ist auch einfach ein Punkt, wo uns Beichte hinführen sollte. Das ist ein Prozess, aber es ist etwas, das eine ganz wichtige Zutat ist. Und ich glaube, diese Verse haben auch klargestellt, ich sage es einfach trotzdem nochmal, aber nicht unser neuer Lifestyle rettet uns. Jesus rettet uns. Aber diese Begegnung mit seiner Gnade und mit der Vergebung, die er uns gibt, die motiviert uns dazu zu sagen, gute Taten zu tun und ein neues Leben zu leben. Aber nicht umgekehrt, weil ich etwas Gutes tue, darum vergibt er mir. Nein, er vergibt mir. Und ich erkenne seine Güte und dann möchte ich diese Güte in dieser Güte leben und mit Jesus einen neuen Weg beschreiten. Das sind die ersten drei Grundzutaten, Prüfung, Trauer, Umkehr. Und jetzt wollen wir noch ein viertes ansehen, das super wichtig ist, weil sonst können wir auch blockiert werden. Martin Luther, der schrieb in seinem großen Katechismus Folgendes, dass die Beichte aus zwei Stücken besteht. Das erste ist unser Werk und Tun, dass ich meine Sünden klage und Trost in der Erquickung meiner Seele begehre. Also das ist so quasi die ersten drei Zutaten. Und jetzt kommt noch das Zweite. Das andere ist ein Werk, das Gott tut, der mich durch das Wort, den Menschen in den Mund gelegt, von meinen Sünden losspricht. Also wenn man einem Menschen beichtet, dann kann oder soll dieser Mensch eigentlich im Gegenzug dann, wenn er auch ein Jesus-Nachfolger ist, das haben wir im Teil 1 gehört, die Vergebung zusprechen im Namen Jesu, im Namen Gottes. Diese Autorität ist den Gläubigen gegeben. Aber die Sache ist die, ich habe es so hergeschrieben, ernst genommene Beichte ist wirksam, aber sie wird nicht in die Freiheit führen, wenn du diese Vergebung nicht annimmst. Was meine ich da damit? Es passiert sehr leicht, dass wir was bekennen, wir meinen das ernst, wir haben uns geprüft, ja. Wir haben erkannt, das ist nicht zum Lachen, das ist traurig. Wir wollen einen neuen Weg beschreiten und wir bekennen das vor jemand und jemand spricht uns diese Vergebung zu. Aber was tun wir dann? Wir klagen uns trotzdem noch irgendwie selbst an. du hast das gemacht. Du hast es auch bekannt, aber du hast das gemacht. Kennst du, ich weiß nicht, vielleicht kennt jemand das, aber das ist keine gute Sache, weil das sollen wir nicht tun, das sollst du nicht tun, weil das ist nämlich der Job des Teufels. Der ist der Ankläger. Es gibt ja die anderen Namen für den Teufel, und das ist Satan. Das kommt vom Hebräischen und das bedeutet unter anderem der Ankläger vor Gericht. Das ist sein liebster Job. Der liebt es anzuklagen. Sachen, die eigentlich schon vergeben sind. Holt er dann Führer und schmeißt er am Kopf. Du hast damals das und das. Und da, da, da. Aber das ist nicht gerechtfertigt. Weil wir haben gerade gehört vom Römer 3, denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Und jetzt ist da ganz wichtig, wir sind gerecht vor Gott. Wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Das heißt, es ist völlig illegal, ne? Oder es ist nicht okay, es gibt kein Anrecht für diese Anklage, weil die Anklage aufgehoben wurde durch Jesus. Aber wichtig ist, dass wir eben verstehen, ich muss das annehmen und ergreifen und festhalten und mir nicht nehmen lassen, weil ich bin freigesprochen. Da gibt es einen guten Ausspruch dazu. Den habe ich früher mal, glaube ich, auf ein T-Shirt gehabt oder gesehen. Wenn dich der Teufel an deine Vergangenheit erinnert, dann erinnere ihn an seine Zukunft. Ja, die ist nämlich ziemlich feurig. Er wird vernichtet werden, aber du wirst leben. Warum? Weil Jesus dich liebt. Und weil er sein Leben für dich gegeben hat. Und dir vergeben hat. Also, annehmen. Und das ist letztendlich auch das, was uns dann hinführt zu dem, danke Gott, ich danke dir, dass du mir vergeben hast. Danke Jesus, dass du dein Leben für mich geopfert hast, hingelegt hast, so großzügig von dir. Ich habe es eigentlich nicht verdient, du hast es trotzdem getan. Und das setzt dann letztendlich auch Freude in unserem Leben frei und gibt uns neue Perspektive, weitergehen zu können. Und somit komme ich zum Fazit. Ja, genau, also Prüfung, Trauer, Umkehr, Annahme und das Ergebnis, es führt eben hin zu einer Freude, weil ich sage, danke Jesus für das, was du für mich getan hast. Es ist so gut. Es ist ein neues Leben möglich mit Jesus. Er erneuert. Und das ist letztendlich das, was wir auch im Abendmahl feiern, und das wollen wir jetzt dann auch demnächst starten. Aber ich möchte das Ganze noch in ein Gebet des Dankes packen, weil Gott ist letztendlich gut. Und wir sehen wieder, Beichte ist jetzt nicht etwas Schlechtes. Es schreckt uns so ein bisschen so, aber es ist letztendlich gut für uns, und Gott möchte uns nichts rauben, sondern er möchte uns eigentlich voll viel Gutes geben und nur das rauben, was eigentlich schlecht ist, ja? Nämlich Sünde und Schuld. Und so lade ich dich ein, diese vier Dinge, ihr habt es eben auch Zeilen zum Beispiel auf einem Infozettel, vielleicht diese vier Begriffe auch nochmal da aufzuschreiben, mitzunehmen, in eure Bibel reinzustecken und auch mal eine Zeit zu nehmen und zu sagen, Gott, prüfe mein Herz, erforsche du mein Herz. Und wenn du da was entdeckst, auch darüber zu trauern und zu sagen, ich möchte es nicht mehr, zu bekennen. Und wenn du merkst, es ist wichtig, dass ich da jetzt auch vor einem Mensch das bekenne, dann, dass du dir überlegst, wen könnte ich das gegenüber aussprechen und mir Vergebung zusprechen lassen. Und Befreiung und Freiheit einfach erleben. Das ist letztendlich Gottes Herz. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du bereit warst, für uns in die Bresche zu springen und dein Leben für uns hinzulegen, damit wir Freiheit erleben dürfen, damit wir ablegen dürfen. Wir alle sind Sünder, so wie dein Wort sagt. Aber wir alle dürfen Freiheit erleben durch dich, Jesus, und dafür danken wir dir. Ich bitte, dass du uns ermutigst, dass wir diese Schritte auch gehen in unserem Leben und dass du uns auch zur Seite stehst durch deinen Heiligen Geist, damit wir es anders machen können, damit wir umkehren, damit wir einen neuen Lifestyle entwickeln mit deiner Hilfe, mit deiner Gnade. Danke, dass du bei uns bist und uns dazu ermutigst und dazu stärkst. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.